Die Folge von Nix für Umme, die ihr gleich hören werdet, könnte die brisanteste Folge sein, die es jemals gab. Denn sie handelt von der Corona-Krise. Allerdings handelt sie davon, wie Kreativschaffende, Selbstständige, Freiberufler auf die Krise reagiert haben. Nicht davon, was von der Krise zu halten ist und auf der Welt gerade eigentlich los. Wieso? Hierzu eine kleine Geschichte, die sich vielleicht so zugetragen haben könnte. Eine uralte Stadtmauer, ein Kirchturm, um den während der Open-Air-Lesung die Falken kreisen. Ich, Oliver Uschmann, bin endlich wieder unterwegs, nach langer Pause, und spiele auf einer Freilichtbühne in einer uralten Fachwerkstatt. Nach dem Gig in einem verwinkelten Hotel, dunkle Teppiche, knarrende Böden, Teakholz, sitze ich an der Theke. Ein kleiner, etwas hagerer Mann setzt sich neben mich, bestellt sich einen Drink, nimmt einen Schluck, stellt das Glas ab, klock, schaut sinnierend auf dessen Grund, sieht mich an und fragt mich, ob mir auch so das Herz geblutet hätte, meine Alben von Eric Clapton, Van Morrison und Helge Schneider zu Pfennigpreisen verkaufen zu müssen, da man ja für CDs nichts mehr erhält. Für Vinyl schon etwas mehr, doch auch da habe ihm das Herz geblutet, als er das unzweifelhafte Meisterwerk Astral Weeks von Van Morrison in der Vinylfassung kürzlich veräußern musste. Ich schaue ihn völlig ratlos an, weil ich nicht weiß, wieso ich Alben von Clapton, Van Morrison und Helge Schneider überhaupt veräußern müsste. Und er wiederum schaut ebenso entgeistert ob meines Unwissens der Lage zurück, als sei ich ein naives Kind, das nichts mitbekommt von der Welt. Am nächsten Morgen, 6 Uhr, ich schlafe tief und fest, bollert es an die Hotelzimmertür. Ich denke, ich träume, das kommt oft vor, wenn ich unterwegs bin, dass ich träume, ich wäre dann doch im Dschungelcamp eingeladen und sei im australischen Hotel und werde völlig überraschend und unerwartet von den Rangern zu früh geweckt, merke dann aber schnell, nein, nicht Australien, alte Fachwerkstatt. Gebe die knarrenden Böden zur Tür, öffne, da stehen da 2 Beamte. Ihnen sei zu Ohren gekommen, dass ich gewisse Dinge zu lax betrachte. Es sei nun nichts Wildes, was sie von mir wollten, aber, und da schieben sie mir so ein Blatt auf einem Klemmbrett rüber, ich müsse kurz eben Haltung zeigen. Auf dem Blatt viele Spalten zur aktuellen Lage, zur Bewertung der Lage, zur Bewertung von Menschen, die in der Lage bestimmte Meinungen haben und so weiter. Ich möge das eben mit ihnen erledigen, dann sei das Ganze wahrscheinlich schnell vom Tisch. Ich schaue auf das Blatt auf diesem Klemmbrett und sage, da kann ich ja nur ankreuzen. Ja oder nein. Dafür oder dagegen. Freund oder Feind. Die Beamten sagen, ja, Herr Uschmann, selbstverständlich, wir sind in einer Demokratie. Multiple Choice statt Single Choice. Und ich sage, wo ist denn das Freifeld? Die Beamten entgeistert, welches Freifeld? Ich sage, naja, wenn ich Umfragen freiwillig mache, so für so ein paar Euro Honorar im Netz, weil es mir Spaß macht, meine Meinung zu äußern zu zukünftigen Produkten zum Beispiel, dann gibt es meistens auch immer noch am Ende ein Freifeld, in das ich ganz organisch und völlig abseits von Ja oder Nein, von 1 oder 0, von Freund oder Feind, von binärem Denken meine individuelle Auffassung hineinschreiben kann. Nein, meinten die Beamten, ein Freifeld, das gäbe es in dieser Lage, in der wir uns befinden, nicht. Ja, liebe Welt. Und da die einzige Möglichkeit für uns, um es über die Corona-Krise im Sinne von, was ist hier eigentlich los, zu sprechen, die wäre, dass wir alle drei ein großes Freifeld bekommen, das wohl momentan nicht möglich ist, reden wir eben in dieser Folge Nix für Umme nicht über das Wieso und Warum der Krise, sondern über den Umgang damit. Dabei wünsche ich euch viel Freude, viel Inspiration und womöglich auch einige konstruktive Handlungstipps. Liebe Grüße im Namen aller Ummes, euer Oliver Uschmann.
Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Wenn man sieht, live ist live. Opus, ne?
Und du kannst es nicht digital nachbilden. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Konzerten. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Theateraufführungen. Du begeisterst Menschen nicht mit Buchvorstellungen in Kacheln.
In dem Moment, wenn du eine Veranstaltung gibst, ja okay, dann musst du halt dafür zahlen. Ja, aber in dem Moment, wo es digital abläuft und du musst nicht zahlen, du kannst spenden, aber vielleicht auch nicht, ja nee, dann machen sie es halt nicht.
Für die Veranstalter, der Zeitaufwand für die Thalia und so war natürlich bedeutend höher und ist es auch abseits von Corona-Zeiten bei solchen Abenden immer, als die paar Einnahmen durch den Eintritt sind. Das weiß ich zum Beispiel sehr zu schätzen, dass auf dieser Kulturebene in alten Burgruinen, in Schlössern, in kleinem Rahmen eigentlich immer auf Verlust klar ist, dass er keinen Gewinn macht, dass man das aber macht, weil es die örtliche Kulturebene ist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Hallo, liebe Welt, da sind wir wieder und für die erste Staffel vorerst zum letzten Mal mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs, wenn sie mir nicht flüchten in den Busch und ich zu spät zum Beginn des Podcast-Aufnahme komme und bin Wahlmünsterländer. So, mir gegenüber sitzt
Markus S. Kleiner, hallo. Ich bin immer pünktlich im Vergleich zu Herrn Uschmann, aber im richtigen Leben Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und war Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt
Dominik Buch, kreativschaffender Musiker und, wie Oliver und Markus gerne sagen, Player vor und hinter der Kamera, selbstverständlich auch im Podcast. Und ich gehe täglich Gassi mit dem Hund entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum.
Und gemeinsam haben wir beschlossen und beschließen es auch weiterhin, dass fortan gilt, nix für Umme! Dominik, ich habe gerade den Fußballton angeschlagen, weil du jetzt das erste Mal deinen VfL-Song im Stadion vor Menschen spielen
durftest. Yes, sehr gut.
Ich fühle mich schweißig, ich habe kühlen Bier im Rachen, nur wenn ich so rede. Herrlich.
Auch noch so ein fettiges Wurstperlen. Kennt ihr das? Wenn man so eine richtig schöne fettige Wurst gegessen hat und dann hier so im Rachen noch so ein bisschen das Fett nachläuft.
Ja, das passiert euch, wenn ihr in der Deutschen Bahn sitzt und Couscous-Salat esst, passiert euch das nicht. Das rutscht einfach runter, weil es eine Masse ist, die undifferenzierbar nach Currypulver schmeckt.
So wie mein Smoothie, den ich gerade trinke von einem nicht näher benannten Möbelhaus.
Das ist aber kein Smoothie, das sind die Reste der verarbeiteten Gürkchen, der Wurst und so weiter. Aber wir wollen dich da nicht beunruhigen.
Ja, Jungs, bevor wir loslegen mit der brisantesten Folge unserer Laufbahn, möchte ich euch überraschen. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen angefangen und ich bin bis Folge 5,5 gekommen, zu unseren Folgen Playlisten zu erstellen.
Boah.
Spotify.
Yeah.
In der dann jeweils pro Folge, wenn wir irgendeine Band erwähnen, wenn wir auch nur abstrakt eine Musikart erwähnen, als ich mal irgendwie von norwegischem Death Metal gesprochen habe, habe ich einfach eine rausgesucht. Ich glaube, die heißen Excrator. Wenn Markus Nietzsche erwähnt, Ecce Homo, oder sagt man Ecce Homo?
Ecce Homo.
Ja, dann habe ich danach gesucht, gibt's das? Gibt's auf Spotify? Die ganze Lesung, habe das erste Kapitel in die Playlist getan. Alles Mögliche, das heißt, das ist so eine, oder Loriot, was immer wir erwähnt haben, das ist eine Mischung aus Musik, Tom Waits natürlich und so, eine Mischung aus Musik, aus Literatur, teilweise sogar aus Philosophie. Also Spotify ist unerschöpflich, liebe Leute, man könnte nur die ganze Kulturgeschichte aus Spotify hören und hätte schon ein Leben lang zu tun, ohne Musik. Das heißt, wenn ihr diese Playlisten findet und euch anschaut, dann sind die auch ein Füllhorn an Anknüpfungspunkten, von denen man dann weitergehen kann. Also ich zumindest habe dieses Hörbuch zu Ecce Homo mit Begeisterung dann weitergehört. Ja, und das ist also geil. Das ist wie durch eine gigantische Bibliothek und Plattenladen zu schreiten und die Sachen so rauszuziehen. Und was wir für Folgen machen, wenn ihr euch die Playlisten mal anguckt, da kommt Andrea Berg vor Stockhausen so ungefähr. Das ist total verrückt.
Stark,
da
Oliver.
Referenzen drin. Ja.
Großartig, wir freuen uns drauf.
Ich glaube, die Fall.
Viel zu entdecken.
Die Umme-Hörerinnen auch.
Ja, also sehr viel zu entdecken in diesen Playlists, auch für kommende Lockdowns, womit wir beim Thema wären. Und ja, Markus, fang mal an mit deiner zum Thema. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil es so ein brisantes Thema ist.
Ja.
Deswegen kommen wir jetzt zum Flugzeug und zu den Steinen D.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Sitzquote an. Es folgen steile Thesen.
Du hast mir jetzt die Vorlage gegeben, dass mit der Musik, mit den Playlisten natürlich das eingeleitet werden muss. Also mein Motto für heute ist No more Mr. Nice Guy. Meine These lautet entsprechend, in der Corona-Pandemie haben wir den Blick für das große Ganze verloren, gerade weil wir anscheinend immer über das große Ganze gesprochen haben, aber dabei immer nur uns selbst meinten, also im Wir sagen, ich gesagt haben.
Boah. Mhm. Da bin ich gespannt gleich auf die Ausführungen. Klasse. Also meine steile These für heute lautet, die Corona-Pandemie hat in der Kreativ- und Kulturbranche keine neuen Probleme entfacht, sondern nur alte sichtbar gemacht.
Ich habe No More Mr. Nice Guy gar nicht im Original von Alice Cooper das erste Mal gehört mit 12, sondern in der grandiosen Coverversion von Megadeth.
Ah. So.
Meine steile These, untermauert mit einem schönen Gitarrenlick von Dave Mustaine, die entscheidende Frage im Leben, auch und gerade in existenziellen Krisen, lautet, was kann ich heute tun? So, Markus, das Zugfahren ist ja auch eine einzige Dauerkrise. Man kann sagen, Zugfahren ist ein Sinnbild für die Gesellschaft. Eigentlich ist es so gedacht, dass es pünktlich ist, dass es Komfort bietet, dass die Infrastruktur funktioniert, dass die Versorgung funktioniert, die Klima funktioniert. Eigentlich. Aber diesem eigentlich steht natürlich ein de facto gegenüber, welches das Zugfahren zu einer dauerhaften Ausnahme von der Regel macht. Was mich zu der Frage führt, ist der Zugfahrende folglich der Konfrontation mit einer Krise, die alles ins Dysfunktionale dreht, eher gewachsen?
Naja, ich als Stammgast bei der Deutschen Bahn, das wird wahrscheinlich ab Oktober wieder so sein, hat natürlich gelernt, dass die Krise kein Ausnahmezustand unserer modernen Existenz ist, sondern die Regel, genau wie du gesagt hast. Also sind Fahrerinnen, Nutzerinnen der Deutschen Bahn, ob mit Bahncard oder ohne, ich habe euch ja schon vor einigen Folgen erzählt, dass mir mein Komfortstatus durch wenig Fahren aberkannt worden ist. Sie sind vorbereitet auf die Krise. Sie schauen immer ins Auge des Sturms. Die Frage bei der Deutschen Bahn ist, weil man kommt immer zum Ziel, ist aber wann und wie. Und was ich gelernt habe bei der Deutschen Bahn ist, man muss warten können. Man muss die Zeit beim Warten nutzen können und nicht wie viele um dich herum immer sagen, oh, ist die Scheiße, die Deutsche Bahn. Oh, jetzt kommen wir wieder zu spät. Jetzt ist schon wieder der Termin verschoben und so weiter. Sondern mit dieser kalkulierbaren Zeit umzugehen. Und das ist sozusagen bei mir passiert. Ich bin von so einem Pendler-Dasein zu einem Dauerbewohner meiner Wohnung geworden, was ich seit Jahrzehnten nicht mehr war. 7 Tage, 24/7 in der Wohnung. Und das Highlight war dann meine 2-3 Blocks-Spaziergänge in den Supermarkt oder zu den Dingen, die passierten. Für 4 Blocks hat es nicht gereicht. Und das war sozusagen
Anspielung.
Und das war die Erfahrung, zu sagen, wie kultiviere ich mein Warten? Wie kultiviere ich Zeiten, in denen ich sitze und nicht raus kann? Und dafür steht die Deutsche Bahn symbolisch. Du stehst so oft auf freier Strecke, man weiß nicht warum und man wartet, wartet und man kommt nicht raus. Man kriegt den Hinweis, man kommt nicht raus. Den haben wir ja auch permanent bekommen in den Nachrichten. Und naja, mir wird nicht schnell langweilig. Ich kann 1000 Dinge tun. Aber das war sozusagen eine Kultivierungserfahrung durchaus der Deutschen Bahn, mit der Zeit, die einem gegeben wird, die man aber nicht selbstbestimmt verändern kann, etwas anzufangen. Was ich gemacht habe in dieser Zeit, das wisst ihr ja, mein erstes populäres Sachbuch geschrieben, Streamland. Und jetzt in diesen Übergangsphasen von Ende des letzten Lockdowns, vielleicht wiedergehend in einen neuen Lockdown, man weiß es nicht, mein zweites populäres Sachbuch geschrieben. Das heißt, das ist sozusagen auch die Aufgabe für Kreativschaffende. Und das hat man ja auch sehr stark gehört. Wir haben die Zeit genutzt, auch um eine neue Platte zu machen, ein neues Buch zu schreiben. Also etwas zu tun, produktiv zu sein, aber gleichzeitig an der fehlenden Liveness zu leiden. Ja. Also wo auch natürlich eine Grundlage der Existenz, das Vorstellen, das Reden, das Präsentieren, das auf der Bühne sein und so weiter weggenommen worden ist. Und diese Ambivalenzerfahrung passt sehr gut zur Kreativbranche, wie wir sie in den letzten 7 Folgen auch immer wieder besprochen haben, dass, wenn wir über Kreativität in Deutschland reden, das Phänomen da ist, dass es einfach nicht zu fassen ist. Dass es immer so zwischen Extremen hin und her geht und eigentlich nicht so eine Mitte findet, eine konsensuelle Mitte findet, auf die sich alle einigen, wo alle sagen, ja, das ist super, das ist der Weg, den wir gehen und so weiter.
Es gibt keine Religion, keine esoterische Geschichte, kein noch so verrücktes Verhalten, das ich weniger verstehen könnte als Leute, die sagen, ich habe Langeweile.
Ja, absolut.
Ja, das
weil
ist
wenn ich, es ist egal, ob Stau oder Zug, ich bin sogar froh um solche erzwungenen Pausen, in denen ich sozusagen dann etwas tun kann. Also einfach rumstehen und nicht wissen, was zu tun, ist mir völlig unbegreiflich.
Absolut, aber du hast einen Zusatz bekommen, zumindest habe ich das so empfunden, dass man selbst im Alltag hochgradig dramatisiert worden ist. Es war immer zwischen Entspannung und Anspannung. Du warst in deiner Wohnung und konntest dann, ja, entspannen. Du warst dann irgendwie in einem sicheren Raum, safe space, ja. Dann musstest du raus, du musstest einkaufen. Am Anfang wusstest du gar nicht, wo kann ich Corona bekommen? Ne, wisst ihr noch, die Leute, die Handschuhe anhatten, Riesenmundschutz und so weiter. Und alle waren hektisch, alle waren nervös, aber gleichzeitig war der Supermarkt the place to be, andere Menschen zu sehen. Aber diese Menschen waren ja verdächtig, die konnten ja Corona haben, die konnten dir ja Corona weitergeben. Bei Spaziergängen, die Menschen gehen auseinander, so man will sich nicht begegnen, weil man will sich nicht berühren und so weiter. Und diese Dramaturgisierung des Alltagslebens, also zwischen Entspannung und Anspannung, hat sozusagen etwas in den Alltag gebracht, was wir so schnell nicht wieder verlieren werden. Und das wird auch bei Live-Momenten so sein. Wenn es wieder Lesungen gibt, wenn es wieder Theater gibt, wenn es wieder Fußball gibt. Wir haben das ganz schlechte Beispiel der Europameisterschaft für mich gehabt, wo Szenen der Kollektivität zu sehen waren, die in dieser Form nicht in Ordnung waren zur Zeit, in der man gelebt hat. Und das ist sozusagen etwas, was mir noch aufgefallen ist oder was mir sehr bewusst geworden ist, dass wir eine neue Qualität des Alltagslebens haben und auch unseres emotionalen Zustandes, den wir nur sehr bedingt kontrollieren können.
Ich war im März letzten Jahres, eine Woche bevor die Maskenpflicht und Lockdown und alles kam, war ja schon klar, der Virus ist da, war ich mit Maske im Kaufland. Ne? Mhm. 2-3 andere Leute auch noch schon und ganz relativ viele mit Handschuhen, was dann später wieder weniger geworden ist. Weil ne? Ich laufe da lang. Und damals war das der umgekehrte Fall. Da war der Gruppenzwang noch so, ja, ist Pillepalle. Ne? Und ich war dann der Neurotiker mit der Maske. Ich hatte auch so ein Woody Allen-T-Shirt an, um das zu untermauern. Und dann laufe ich an so einem Einräumer vorbei. Und der sieht mich und er telefoniert gerade privat mit seinem Handy während der Arbeit und sagt zu seinem Bekannten, hier laufen alle schon mit Maske rum. Dabei waren es im gesamten Kaufland Hamm-Bockum-Höfel, wo hunderte von Leute reinpassen, 2 Kunden. Und da kann man auch sehen, wie Wahrnehmung, dramatisierende Wahrnehmung ist, oder?
Ja, aber ich muss sagen, ich kann mich auch daran erinnern, genau an diese Phase, wo Corona da war, aber eben halt man noch keine Konsequenzen hier wirklich hatte. Die erste Person im Supermarkt mit Maske gesehen und ich weiß noch, was ich für eine Gänsehaut hatte, weil man kennt diese Bilder ja aus Asien oder aus asiatischen Ländern hinlänglich, weil die eben ja einen anderen Stellenwert haben, solche Masken, ne? Solche Alltagsmasken dann auch. Mhm. Und das war echt krass und ich kann mich dann auch noch dran erinnern, das ist ja so mein Thema hier, wo ich immer wieder auch darauf angesprochen werde, auf Fußball, das letzte Fußballspiel mit Vollauslastung im Stadion, ehe der erste Lockdown kam. Und das war wirklich ganz kurz davor. Das war Bochum gegen Sandhausen. Und überall im Stadion waren so Hygienemaßnahmen, dass man sich die Hände desinfizieren konnte, so, ne? Und das war irgendwie, ja, das war schon alles, ne? Also ansonsten waren da alle nah beieinander und eine Woche später, ich glaube, es war eine Woche später, ja, es war eine Woche später, genau, war rums alles aus und es gab nichts mehr, ne? Also keinen einzigen Kontakt und das werde ich auch so nie vergessen, wie von jetzt auf gleich wirklich dieser ganz krasse Lockdown kam.
Ja, und dann diese Fiktionalisierung wieder, als am Anfang Leute standen, ja, da soll doch kommen, der Virus. Mein Gott, ja, ich stelle mich doch dahin, ist mir doch egal. Also als ob man in so einer Abenteuergeschichte ist, da sollen sie doch kommen, die Zombies. Ja. Da sollen doch kommen die Meteoroiden aus dem Dingens. Will Smith ist da. Ja. Und Will Smith wird uns verdammt nochmal vor den Drecks-Aliens retten, ja? Ja. Will Smith, ja, wir haben Will Smith, wir haben Schwarzenegger, wir haben alle die Ralf Möller, wir haben starke Leute, ja, die schützen uns vor allen Katastrophen.
Wir haben Vin Diesel, der mittlerweile mit dem Auto ins All kann.
Ja, natürlich. Ja, irre. Ja, und du weißt ja auch, viele Superreiche fliegen ja schon hoch.
Mobilität.
Ja, genau.
Der SV Sandhausen übrigens, Dominik, ist in der derzeitigen Kicker-Umfrage, wo eingeschätzt werden soll, wer den DFB-Pokal gewinnt, mit 0,5% auf dem letzten Platz, sogar noch hinter dem Bremer SV, also nicht Werder, oder Elversberg. Das heißt, den armen Sandhausern wird das
Sandhäusern.
Aber ihr merkt, nerdige Informationen zu sammeln und zu behalten, ist auch so ein Phänomen bei mir in der Corona-Zeit.
Aber wir müssen ja weitermachen, mit Blick auf die Zeit, weil es wurde immer vom Stillstand geredet, trotzdem wollten alle weitermachen. Wir müssen hier auch mal weitermachen, auch wenn es die letzte Folge ist. Dominik sehe ich, ihr seht das ja da draußen, ich hatte unfassbaren Druck. Am Anfang, als wir hier gerade ein Warm-up gemacht haben, hatte er so eine Mickey-Maus-Stimme oder so eine Helium-Stimme, musste die Technik ändern. Und jetzt ist er total vorbereitet, in Startposition, hat sich das T-Shirt ausgezogen, sitzt hier mit freiem Oberkörper, ein wahnsinniges Bild.
Er spannt und sein mit Öl eingecremt.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, ernsthaft wieder werden, bevor die Hörerinnen wegschalten. Also
im vollständigen, ölglitzernden Boss-Modus verkündet Dominik nun seine steile These.
Halleluja, Bruder.
Jawohl, ich wiederhole noch einmal. Also die Corona-Pandemie hat in der Kreativ- und Kulturbranche keine neuen Probleme entfacht, sondern nur alte sichtbar gemacht. Das kann man im Prinzip nicht nur auf die Kreativ- und Kulturbranche meiner Meinung nach beziehen, sondern eigentlich auf gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Ich glaube, dass wir in allen möglichen Bereichen, beispielsweise jetzt in der Digitalisierung, nur durch Corona ja deutlich gemacht bekommen haben, wo wir denn eigentlich so gerade in Deutschland stehen. Ja.
Ich finde das so romantisch, diese Schulen mit Windows XP.
Ja, noch romantischer finde ich eigentlich die Gesundheitsämter mit den Faxgeräten. Also das ist doch eigentlich schön. Vor allen Dingen, also die schönste Geschichte, die ich da gehört habe, also wir kennen ja alle so die Geschichte davon, dass die Faxgeräte auf einmal überlastet waren und die Gesundheitsämter nichts anderes als Fax entgegennehmen konnten und die Krankenhäuser und Arztpraxen gesagt haben, um Gottes Willen, bitte umstellen. Alles gut und schön, aber noch besser fand ich dann, dass dann was umgestellt wurde, nämlich das, was per Mail gesendet wurde, was dann ausgedruckt wurde, um es dann wieder per Fax zu senden. Das fand ich auch gut.
Und vor allem in manchen ländlichen Regionen, wie dir die Reiterhöfe ihre ganzen Pferde für die Boten ausgeliehen haben.
Kennt ihr die Geschichte, haben wir die schon mal thematisiert, wo jemand im Sauerland, glaube ich, der hat so eine Aktionskunst gemacht, um darauf hinzuweisen, wie schlecht die Internetverbindung dort ist. Und er hat einen gewissen Anhang mit so und so viel MB oder was weiß ich versucht, oder Gigabyte, ich weiß es nicht, per E-Mail zu senden. Und parallel ein Pferd mit einem Datenstick losgeschickt zum Nachbarort.
Hab ich gehört.
Und das Pferd mit dem Datenstick war schneller da als die Übertragung per Internet. So viel zum Thema Digitalisierung hier. Aber darauf wollte ich ja gar nicht jetzt unbedingt in meiner steilen These aus. Das ist ja nur eine Randnotiz. Ich finde vor allen Dingen, wir haben ganz am Anfang, glaube ich, in den ersten Folgen das auch besonders thematisiert, so um die prekäre Situation von Künstlern auch, wo Auftrittsmöglichkeiten weggebrochen sind, wo Einnahmequellen weggebrochen sind und wir auch darauf eingegangen sind, dass gerade eben die Live-Auftritte so entscheidend sind, weil man über Streaming beispielsweise eben wenig Geld verdienen kann, wenig bis gar kein Geld. Und in diesem Zusammenhang ist ja eigentlich nicht ein Problem neu dazu gekommen, dass eben Künstler jetzt auf einmal kein Geld mehr verdienen können, sondern es ist ja eigentlich nur deutlich geworden, was für eine Schieflage dort ist. Ne? Dass man, wenn man nur durch Live Geld verdienen kann, dass man eben so abhängig ist oder so eine Abhängigkeit besitzt, dass man, wenn man an einer Seite einfach nur den Stecker gezogen bekommt, keine andere Möglichkeit hat. Das kann man ja auf andere Bereiche genauso beziehen. Ich habe das in der Agenturbranche zum Beispiel stark gemerkt, dass Kunden, die sehr digital unterwegs waren, super einfach auf Homeoffice umstellen konnten. Die Produkte konnten digital vertrieben werden oder die ganze Vertriebsstruktur lief sehr, sehr gut weiter. Und dann gibt es halt einfach Kunden, die der ganzen Sache total hinterherhinken und die haben in Corona dann wirklich oder in Corona-Zeiten die Probleme halt eben bekommen. Ne? Und so kann man, kann man, glaube ich, sehen, dass wir eine ganz große Analyse, die ist ja auch schon zum Teil passiert, aber jetzt so in den nächsten Monaten, wenn es immer weiter Richtung hoffentlich Normalität dann einfach auch geht, dass man hoffentlich nicht in alte Muster einfährt, sondern wirklich guckt, okay, was hat uns das Ganze denn jetzt eigentlich gezeigt? Auch Abhängigkeiten, die da sind oder eben Abhängigkeiten, die nicht da sind, dass man schaut, wie kann ich denn jetzt als Firma, als selbstständiger Freelancer, als als Gesellschaft letztendlich, was kann ich daran verbessern? Ne? Wir hatten diese Debatte auch ja mit Gehältern für Krankenschwestern und Pflegerinnen und Pflegern und den Supermarktkassiererinnen. Und was ist jetzt letztendlich davon hängen geblieben? Ja, ich hoffe einfach wirklich sehr, sehr stark, dass das nicht alles so Strohfeuer waren, die mittlerweile schon wieder in Vergessenheit geraten sind, gerade auch eben auf die Event- und Veranstaltungsbranche, um unser Kernthema so zu haben. Ja, Punkt.
Wobei ich gehört habe über den Flurfunk, dass die Festival, also bisher hat kein einziges Festival, von dem ich wüsste, irgendwie sein Ende angemeldet, obwohl jetzt schon 2 Jahre hintereinander keine stattfinden. Und durch den Flurfunk höre ich, dass das zum einen daran liegt, dass die großen Veranstalterfirmen echt Rücklagen haben, also richtig, richtig gewinnbringend gearbeitet haben und sogar 2 Jahre aushalten, mal abgesehen davon, dass die ganzen Kosten für das Festival selbst ja alle wegfallen. Klar haben die viele Festangestellte im Büro, aber das macht ja schon viel aus. Und dass die Kleinen, sagt der Flurfunk, auch immer, auch abseits von Corona schon, auch örtliche Regionalförderung bekommen. Ja, also das heißt, die arbeiten wohl doch alle solider und gewinnbringender. Man könnte sagen, im Fußballvergleich, die Großen arbeiten wie Bayern München, ja, und die Kleinen wie der SSV Jahn Regensburg beispielsweise, wenn man nämlich sehr solide, so dass da noch keiner kaputt gegangen ist.
Ja, aber Oliver, ich glaube, das Problem ist einfach in dem Fall, dass die Strukturen von solchen Veranstaltungsfirmen, die halt eben große Festivals machen, vergleichsweise im Kern klein sind und du halt eben große Projektstrukturen hast. Das heißt, eigentlich musst du dir nicht die Zahlen angucken, die die Firma als solche schreibt, sondern du musst gucken, wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis oder als Zulieferer und sonst was alles dadurch geschädigt worden sind.
Das ist richtig.
Und dann bist du in ganz anderen Bereichen. Ja. Ne? Das ist ja immer so eigentlich das Richtige.
Markus zeigt auf.
Ja. Ich wollte drankommen. Ich habe früher mal geschnipst. Herr Lehrer, ich wusste was.
Den Arm so abgeschnitten.
Ja, genau. Dass man länger aufzeigen konnte. Nein, also ich finde ganz spannend bei der Debatte. Man sieht gerade beim Live-Bereich, vor allem auch beim Live-Musik-Bereich, die Grenzen des Wunderwerks Digitalisierung. Und das finde ich wahnsinnig lehrreich, was nicht alles digitalisiert werden muss halt. Aber man sieht, live ist live. Opus, ne? Haben wir wieder aus für die Playliste. Ja. Na. Und du kannst es nicht digital nachbilden. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Konzerten. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Theateraufführungen. Du begeisterst Menschen nicht mit Buchvorstellungen in Kacheln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass die Digitalisierung ihre Grenzen hat, wenn es darum geht, Kultur und Kunst zu vermitteln, in ein Publikum hinein, Resonanz zu erzeugen, Interaktion hervorzurufen. Das funktioniert verdammt nochmal digital nicht.
Und da ist jetzt die Frage, was heißt das denn? Weil ich hoffe, dass niemand glaubt, das war die letzte Pandemie. Ja, sondern wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitere Pandemien erleben, auf die wir uns einstellen müssen. Und was heißt das langfristig für den Kulturbereich? Wir haben es in der Hochschule, wenn ich das kurz vergleichen darf, Herr Lehrer. Haben wir es so, dass wir die Hochschule auf drei Füße gestellt haben. Das heißt, klar, wir sind eine Präsenzhochschule und wollen Präsenz. Wenn das nicht geht, haben wir die Möglichkeit, Hybridunterricht zu machen. Also die Hälfte der Klasse ist im Raum, natürlich mit den ganzen Schutzmaßnahmen und so weiter. Und die anderen sind dazugeschaltet, digital. Dazu braucht es eine bestimmte technische Ausstattung. Und man hat sozusagen eine Mischform zwischen, du kannst nur bestimmte Gruppengrößen in den Raum stecken und die anderen sind dabei. Man wechselt dann von Woche zu Woche. Und das dritte ist der Digitalunterricht. Und das waren drei Ebenen, wo wir gesagt haben, wir können sicherstellen als Hochschule, dass alle Studierenden alle Seminare, die sie bekommen sollen, auch bekommen, ihre Abschlüsse machen können, ihre Scheine machen können, keinen Studienverzug haben und so weiter. Und ich habe mich gewundert, dass es solche Modelle, auch funktionierende Modelle, im Kulturbereich, im Kunstbereich und so weiter nicht gibt. Denn alles, was versucht worden ist, auch von den Wohnzimmerkonzerten und so weiter, hat letztlich nicht wirklich funktioniert oder ist nicht durchgeschlagen oder ist nicht angenommen worden. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Thema, was mit Corona zusammenhängt und was uns aber auch die Grenzen halt der beiden Bereiche aufgezeigt hat, des Live-Bereichs und der Digitalisierung.
Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, ich habe letztens noch die Diskussion gehabt, was nehmen wir jetzt aus der Corona-Pandemie mit? Ganz am Anfang gab es ja mal so dieses Essay, stell dir vor, eine Welt nach Corona und alles so positiv dargestellt wurde. Ich glaube, es gibt ja nicht diese Zusammenfassung, alles danach ist dystopisch oder utopisch, sondern es gibt ja einfach immer ein Für und Wider, was positiv und negativ an Folgen daraus sind. Und ich glaube, genau an dem Punkt kann man eigentlich perfekt sehen, dass die Digitalisierung irgendwie sehr viel Möglichkeiten in der unternehmerischen Welt, in der Kreativbranche auch da gebracht hat, nämlich da Zeit zu sparen für Termine. Also ich habe ganz, 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 ganz viele Termine über Zoom gehabt und werde in Zukunft auch hauptsächlich auf Termine mit Zoom umsteigen, weil es so viel ergiebiger ist, so viel einfacher, die Struktur ist so viel besser, man kann wunderbar miteinander arbeiten, ist perfekt miteinander vernetzt, aber gleiches Beispiel im unternehmerischen Netzwerkveranstaltung zum Beispiel, der größte Quark. Also ich bin froh, wenn das wirklich ein komplettes Ende findet, weil dieses Ding einfach mal mit jemandem sich an der Seite hinstellen und irgendwie zu zweit mit einem Kaffee quatschen und dann kommt der Dritte dazu und so. Du kannst es digital so nicht abbilden und das ist die Grenze der Digitalisierung. Und im Kulturbereich gebe ich dir vollkommen recht, Markus. Ich habe Wohnzimmerkonzerte auch veranstaltet, beziehungsweise war auch selbst als Gast dabei und war in Ordnung in der Zeit so, weil das war halt die einzige Möglichkeit, irgendwas zu machen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das kein adäquater Ersatz ist und auch so keine Zukunft haben wird.
Ich habe, statt bei Bochum Total aufzutreten, was ich eigentlich jedes Jahr mache, als Stammgast, als Thomas Müller der Spoken-Word-Bühne von Bochum Total, habe ich im vergangenen Jahr bei Cyber Total mitgemacht, wo eben sowohl Musiker wie auch Spoken-Word-Künstler dann zu Hause entweder per Livestream oder in meinem Fall per vorproduziertem Stand-up vorm Kratzbaum mit Katze Sachen ausgespielt haben. Dann konnten die Leute, während das lief, so spenden. Ne? Ratet, wie viel dabei rumgekommen ist?
12 oder 13.
Null.
Ja. Oh.
Null. Und als Konsument habe ich vier Konzerte habe ich gesehen. Ich habe einmal am Bett gehabt, durch Zufall habe ich bei Instagram eine Push-Nachricht bekommen, Enno Bunga würde gerade spielen. Ne, unser aller guter, bekannter und großartiges Singer-Songwriter. Ich schalte mich da rein, er sitzt da in seinem Studio, kommuniziert auch immer mit den Leuten über die Kommentarleiste. Ich liege halbnackt auf dem Bett, guck Enno und tippt dann auch irgendwann zwischendurch so Kommentare rein und er, während er so spielt, merkt das und sagt, oh, Oliver ist auch hier und so. Das ist natürlich ganz putzig. Das würde ja in echt nicht gehen. Du stehst beim Hurricane, der spielt da um 14 Uhr, ne, und guckt in das Publikum rein.
Und du liegst da halbnackt
im Publikum. Und dann wird er ja nicht sagen, oh, da hinten da zwischen den Leuten ist Oliver. Das ist ganz putzig. Und das andere, was putzig war, ist, ich habe ein Wohnzimmerkonzert von Chris Martin gesehen Und wie, ja, ich liebe Coldplay hundertprozentig und ungebrochen, wie er da unsicher war, wie er da manchmal gar nicht wusste, wie er das moderieren soll, wie er so einen Song manchmal nur so angespielt hat und dann wieder abgebrochen hat. Das war so ein Kontrast zu der Souveränität im Stadionkonzert. Das war hochinteressant. Ja, das künstlerisch, also interessant, völlig anderes Genre. Ich glaube aber, ich hatte eine Vision, dass sozusagen die Bereitschaft der Leute zu zahlen für Kultur in einer Nicht-Live-Situation frühestens dann wiederkommt, wenn die wahrscheinlichste aller Science-Fiction-Versionen der Zukunft Wirklichkeit wird. Und die ist hoffentlich, glaube ich, nicht Brave New World und nicht 1984, sondern Ready Player One. Wo die Leute zu Hause mit einer wirklich hochgezüchteten Virtual Reality in so einer Oasis leben, also in einer kompletten Parallelwelt zur Welt. Wo das Konzerterlebnis dann zwar immer noch nicht Dreck unter den Nägeln von dem Bauernacker in Schesel ist, aber visuell, auditiv und per dieser Handschuhe sogar haptisch viel, viel näher dran. Und, Fremdwort, immersiv. Ja. So richtig immersiv. Ich glaube, wenn das irgendwann kommt, dann würden die Leute wahrscheinlich A, dafür eine hohe Abogebühr bezahlen, höher als Netflix, und B, wahrscheinlich innerhalb dieser Welt sogar auch nochmal Eintritt für diverse Aktionen.
Word.
Ja. Für Mike, die jungen Hörerinnen.
Ja. Word. Ja, genau. Richtig. So, Oliver, der Kontrast zu dieser Welt, die du gerade beschrieben hast, ist ja das Landleben. Deswegen, also, bevor Markus seine steile These erläutert, dann sag uns doch mal bitte, wie sich die Krise nicht in der digitalen, in der Virtual Reality, sondern in der gut riechenden, wohlduftenden Landluft und Landlust übersteht.
Wohlduftende Landluft ist natürlich gegeben, wenn ein Gewitter war und dann der Regen von dem warmen Boden aufsteigt. Man muss allerdings auch sagen, es wird auch gedüngt, ne? Mit Gülle.
Ja, eben, das meine ich ja.
Nein, die Pandemie war hier auf dem Land im Allgemeinen und hier im Kreis Coesfeld im Besonderen teilweise gar nicht zu bemerken. Zum einen war dieser Kreis hier selbst in den höchsten Corona-Zeiten Champions League in Niedriginzidenz, ne? Und zum anderen lassen die Leute ja hier kaum eine Sau durchs Dorf treiben, außer als wäre eine echte Sau, aber nicht diese Dramaturgisierung. Ne?
Ja.
Die haben dann halt so ihre Masken getragen, mal einkaufen, die haben auf der Straße zusammengestanden, mal mit, mal ohne Maske, mit ihren tiefen Stimmen Smalltalk gemacht. Und es war im Grunde von dieser ganzen Panik, ne, von diesem, wir sind kurz vor Bruce Willis Armageddon, hier kaum was zu bemerken. Das ist das eine. Das andere ist, Erfindungsreichtum während der Krise. Ich habe mir überlegt, okay, wir haben hier ein Marketingbüro, das für Tourismus zuständig ist und für Kulturförderung. Wir haben eine Krise und wir haben viele Menschen, die hier freischaffend sind. Also sowohl Künstler als auch kleine Geschäfte. Wirklich kleine Geschäfte, die auch abseits von Corona, wo man sich schon fragt, wie überlebt denn so ein Kleidungsgeschäft heutzutage? Ja, Modehaus und dann kommt ein Nachname in einem Dorf. Und dann habe ich diesem Kulturbüro vorgeschlagen, ich mache eine Interviewreihe namens Krisenfest mit so Zoom-Interviews mit örtlichen Unternehmerinnen, Künstlerinnen, ne, Selbstständigen, wie sie die Krise überstanden haben. Und die ist jetzt in Arbeit und da wurde auch gut für Honorar gezahlt. Das heißt, du kannst auch in der Krise überlegen, wie kannst du aus der Krise was Interessantes machen, wenn du freischaffender, kreativer bist. Und da war zum Beispiel ein Unternehmen dabei, das, da haben wir wieder Dominiks Thema, Infrastruktur, das schon lange vor Corona seine Geschäfte mit relativ gehobener Dekorations- und Möbelware ins Internet verlagert hat. 175-jährige oder 125-jährige Unternehmensgeschichte. Aber schon vor 10, 15 Jahren haben die sich digitalisiert zum großen Teil. Weil ihr Ladengeschäft hier in Ascheberg ist so versteckt, abseits jeder Fußgängerzone, abseits jeder Mall. Und die gehören zu den größten Subhändlern auf Amazon irgendwie. Und kein Mensch merkt das. Also ein Hidden Champion war auch interessant. Ja, und das Dritte, was die Menschen hier gemacht haben und ich auch, ist aufräumen. In aller Ruhe. Als der Voll-Lockdown war, mal, wie es still war. Kein Ton von der Autobahn. Keine Flugzeuge. Und du schreitest durch das Haus und räumst Regale auf, die du Jahre nicht angepackt hast. Ja, du merkst, dass im Garten teilweise durch Verwehung neue Holunderbäume entstanden sind, von denen du vorher nichts wusstest, weil du gar nicht den Sinn dafür hast. Und in dieser Hinsicht, ne, es gibt immer noch uneingeklebte Fotos von vor 15 Jahren, hätte der Lockdown sogar noch länger sein dürfen.
Ja, die Frage ist dabei, was du beschreibst mit der Interviewreihe, ob es wirklich dann sozusagen auf um ein Einlassen auf die Pandemie geht oder einfach nur ein Weitermachen. Jetzt haben wir eine Krise, wir müssen irgendwie Geld verdienen, alle müssen Geld verdienen. Jetzt nutzen wir Kreativtechniken, um sozusagen aus der Krise Kapital zu schlagen, um vor der Krise zu flüchten und sich nicht auf die Krise als Krise einzulassen. Das wäre so eine Frage, die mir gerade bei dem, was du beschrieben hast, ich kann das voll nachvollziehen, das ist eine super Idee und dass du ein großartiger Interviewer bist, das wissen wir. Aber die Frage ist, ist das nicht eher Flucht, nicht das Aushalten können von einem Stillstand, den du gerade bei der Natur so eindrücklich beschrieben hast. Du kannst dann Stille, dann weht was und so weiter. Aber wenn es um Kreativität geht, darf es keinen Stillstand geben. Der Stillstand ist der Tod und wir müssen flüchten, flüchten. Das ist sowas wie in meinem Alter.
Wir müssen
Alter,
nicht flüchten, wir müssen unseren Lebensunterhalt bestreiten.
Ja, aber das ist
als,
ja die Frage.
Als reine Freiberufler.
Ja, ja, aber das ist die Frage. Ist es sozusagen das, ja, ist das Primäre und die Krise als Krise nicht das Thema?
Ja, ich glaube, Markus, du hast nicht den Druck als, als Hochschulangestellter sozusagen, wie an der Stelle vielleicht Oliver und ich den vor allen Dingen symbolisch für viele andere Freelancer oder Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige gerade im ersten Lockdown hatten. Und dazu zähle ich jetzt einfach dann auch mal fern der Kreativ- und Kulturbranche dann eben so Einzelhändler, wo es wirklich darum ging, überhaupt mal zu gucken, was geht überhaupt, ne? Also wie kann man überhaupt mal jetzt hier noch irgendetwas machen, weil es war ja wirklich eine Zeit, das vergisst man so schnell, wo rein gar nichts möglich war, ne? Also ich gehe da mit Sicherheit später nochmal drauf ein, im Podplot, wo Veranstaltungen, und da reden wir jetzt nicht nur von Kulturveranstaltungen, sondern auch Veranstaltungen jeglicher Art, auch im Unternehmerischen, alle abgesagt wurden. Es gab nichts mehr. Ne? Und ich glaube, dass es keine Flucht ist, sondern wirklich die Suche nach einem Weg, überhaupt zu überleben. Ja?
Es geht nicht ums Geldverdienen in der Krise. Es geht nicht darum, dass ein Unterschied ist, wenn du festangestellt bist oder freiberuflich bist. Sondern es geht darum, oder mir ging es darum, dass ich die ganze Zeit auf der Suche bin nach, in Anführungsstrichen, Corona-Kultur und Corona-Kunst, die sozusagen wirklich in der Introspektion der Krise heraus etwas geschaffen haben, was ein Bild der Krise darstellt, ein Bild der Pandemie, etwas, was empathiefähig, Resonanz für das Unsagbare, das Überfordernde, das Große, das Ummantelnde, das Angsteinflößende und so weiter gibt. Das ist ja die Aufgabe von Kunst und Kultur immer gewesen. Ja,
das und da haben wir wieder, wenn ich da kurz einhaken immer. Darf, die Funktion des Kulturbetriebs als Kulturverhinderer, denn ich habe auch hervorragende Corona-Manuskripte gesehen als Texthebamme oder Autorinnenförderer und Autorenförderer. Und die Verlage haben aufgrund der Inflation von Corona-Texten, entweder Romane oder so Sachbericht, haben die komplett auf zugeschaltet, ohne jetzt mal genau zu gucken, welcher der Texte. Man musste den Leuten schon sagen aus Seminaren, die sagten, ich habe Bock, einen Corona-Roman zu schreiben. Ja, dann muss man sagen, mach das, aber erwähne das Wort Corona nicht, dann kriegst du ihn gar nicht verkauft. Mhm. Du musst ihn immer reinziehen.
Also ja,
genauso wie in Filmen, Dominik, dein Bereich. Ja. Welcher Film der letzten Jahre hat denn überhaupt, alle haben doch so getan, als gäbe es das nicht. In jedem Film ist alles ganz normal.
Ja, aber das ist
es jetzt ist zum keiner Beispiel auf die Idee gekommen, einen Film zu drehen, doch, der halt zufällig im Jahr 2020 spielt und dann tragen
doch
die Leute Masken.
Doch,
alles.
Das ist ja eben das war ein großes Thema in der Branche. Es wurde explizit, es wurden auch Marktforschungen zugemacht, wurde sich entschlossen, das Thema auszusparen, weil die Leute in ihrer Lebensrealität schon so angefixt von Corona waren, dass sie in der Fluchtwelt, ja, im Fernsehen, im Kino, diese Welt nicht auch nochmal gespiegelt bekommen wollen, sondern dann eben wieder in eine non-pandemische Situation gesetzt werden wollen. Und es geht ja sogar so weit, dass selbst alle Scripted Reality-Folgen und auch alle Reality-Formate, diese Reality-Dating-Formate und was weiß ich alles, auch weiter stattgefunden haben, halt eben durch Testungen und Quarantäne und sonst was in einem abgeschlossenen Bereich, weil ich glaube sogar ehrlich gesagt, das ist meine These als Medienwissenschaftler, der das so nicht mehr betreibt im Gegensatz zu Herrn Kleiner, aber ich bezeichne mich jetzt bewusst als Medienwissenschaftler, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Meine These als Medienwissenschaftler ist, dass genau diese Reality-Formate durch die Pandemie immer mehr an Boom bekommen haben, weil sich alle danach sehen, echte Menschen, echtes Leben ohne Pandemie zu sehen.
Da muss ich dystopisch rangehen. Ich würde dir zustimmen auf der einen Seite, aber ich bin ja eher dystop und ich glaube, dass ein Zombie-Apokalypsen-Feeling in der Welt war, die sich unterschieden haben zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten. Mhm. Und es wurde dann sozusagen auch ein Abgleich untereinander gemacht. Hast du es schon gehabt? Hast du es nicht gehabt? Wenn man irgendwie erkältet war, sofort, oh Gottes Willen und so weiter. Man hat dann mit fiktionalisierten Ideen im Kopf, man hört die Schlagzeilen von Sterberaten und so weiter. Und man hat so eine komplett Fiktionalisierung des Alltagslebens gehabt und hat sich dann versucht zu orientieren. Und wenn man sich in die Medien geschaut hat, gab es ganz wenig Orientierung. Ich meine, der Podcast von Drosten war ja einer der wenigen Medien auf der einen Seite, bis dann die Kritik auch an ihm kam. Warum gibt es nur den einen Corona-Erklärer? Und warum ist es nur der eine Arzt und werden andere nicht zugelassen und so weiter? Aber man hat diese Perspektive gehabt, so, ja, was muss ich jetzt machen? Wie muss ich mich orientieren? Wie trennt sich die Welt zwischen gut und böse, zwischen infiziert und nicht infiziert und so weiter? Und das ist die andere Seite. Also das, was du beschreibst sozusagen, also man will es nicht sehen, man muss was anderes sagen, man ist im Alltag konfrontiert, Manuskripte werden abgelehnt, natürlich wird im Film diskutiert und so. Es gibt eine Corona-Serie, ich habe den Namen jetzt vergessen, wo eine Mauer gezogen wird, hinter der Mauer die Corona-Infizierten, davor die Gesunden. Ja, ich habe den Titel vergessen, ist auch bei Netflix oder Amazon Prime. Und das wird schon aufgegriffen. Und jetzt bitte jetzt der FSK 18 Teil, vielleicht auch der Oliver als Zartbeseiteter die Ohren zu halten. Ja, Porno. In der Pornoindustrie war natürlich Corona-Pornos war ein totaler Boom. Das war extrem wichtig. Auch natürlich Sex wollen sie alle und mit oder ohne Maske. Und dann war Masken-Pornos extrem angesagt.
Ja, ich glaube sogar, es war ja niemals so sehr der Porno im Fokus wie als irgendwie Pornhub. Den absoluten Marketing-Coup gelandet hat und in diesem ersten Lockdown den Premium-Bereich für alle freigeschaltet hat. Ne? Ich glaube, da hat ja sogar, haben ja sogar die Ärzte dann von gesungen in ihrem Corona-Song, irgendwie der Premium-Bereich vom Pornhub ist für alle frei oder irgendwie sowas. Das ist sensationell gewesen, weil du hast natürlich sofort diese Plattform im Ohr gehabt, einfach dadurch, ne?
Und wir müssen jetzt auch weitergehen, bevor es verfänglich wird. Wir machen das nur aus professioneller Beobachtung.
Ganz genau.
Ja, wir sind Medienbeobachter gehen jetzt einfach zur nächsten steilen These, oder Erklärung der nächsten steilen These. Und alle, die sich angesprochen gefühlt haben, gerade bei dem kleinen Porn-Up-Special, ab, nicht ab, können sich jetzt wieder aus der Schamesröte begeben.
Markus, hast dich selbst angekündigt, ist aber in Ordnung.
Ja, man redet sich so in Rage. Nein, also mir ging es in meiner These, dass, also nochmal, um sie zu wiederholen, dass in der Corona-Pandemie haben alle immer über das große Ganze gesprochen, über Gemeinschaft, Zusammensein, Zusammenstehen, wir bleiben zu Hause und so weiter. Diese Wir-Rhetorik war so unglaublich stark. Aber ich bin ja von tiefer Überzeugung her Existenzialist. Und für mich als Existenzialisten war das eindeutig, hier haben die Menschen wahrscheinlich an der wenigen Fällen die radikale Vereinzelung des Individuums erlebt. Das heißt, man hat sich erstmal zu Hause, man musste zu Hause sein. Man hat Gemeinschaft in Kacheln erlebt, ja, als dann Zoom, Teams, Go-To-Meeting und so weiter aufkam. Man hat Menschen nur in diesen kleinen Bildern gesehen, wie wir uns jetzt sehen, ja. Das ist aber keine Gemeinschaft. Man spürt den anderen nicht, man erlebt den anderen nicht. Ja, man hat keine Nähe, man kann nicht wirklich interagieren. Man ist permanent alleine. Wenn man in den Supermarkt geht, will man alleine sein, ja. Wenn man auf der Straße ist, man will alleine sein. Wenn man bei Netflix ist, oh, was haben die, hat die Partnerin gemacht? Hat die gearbeitet? War die im Büro? Ha, kann man die noch reinlassen? So, was tue ich und so? Und das war das Erlebnis der radikalen Vereinzelung, ja, der radikalen Vereinsamung, der so inneren Migration in mich zurück, so, ja.
Also,
und, ja, Oliver?
Weil du Supermarkt sagst, ne? Ja. Stell dir eine Draufsicht vor von einem großen Supermarkt mit den Regalen und den Gängen und wie man dann versucht hat, die Abstände einzuhalten. Und du weißt, dass eine der größten Voraussagen dieser Zeit in der fernen Vergangenheit Pac-Man war.
Ja, ja.
Wie man den Geistern ausweicht, verzweifelt. Und dabei Pillen schluckt.
Ja, schlucken muss. Na, auf jeden Fall ist genau das, aber auch im Supermarkt ein gutes Beispiel. Dieses Wildwest-Ding, ich greife nach den Nudeln, ich greife nach dem Klopapier, ich will den letzten Kaffee haben und dann so geschoben und gedrängt wird und dann immer auf Abstand, hören Sie mal hier auf den Abstand und so. Und das war so ein wildes Erleben davon, dass es eigentlich da schon mal nur immer über das eigene Überleben, das eigene irgendwie, ich komme klar, ich will keinen Kontakt und so weiter. Und wenn wir uns dann die Kulturbranche ansehen, also raus aus der Alltagserfahrung, warum soll es in der Kulturbranche, warum soll es in der Kunst- und Medienbranche anders sein als im Alltag, da war es im Endeffekt immer nur, wie komme ich durch? Wenn ich Musiker bin, wenn ich Schauspieler bin und so weiter, wenn ich Autorin bin, egal. Wie komme ich durch? Wie komme ich durch die Krise? Und dann die Anklage, warum kauft ihr meine Bücher nicht? Warum spendet ihr nicht bei Wohnzimmerkonzerten? Und dann wurde moralisiert, ja? Dann war auf einmal, boah, ihr lasst mich hängen, ihr sorgt für meinen Untergang. Und dann war man stellvertretend die Kultur, dann war man stellvertretend die Kunst, dann war man stellvertretend der Buchmarkt und so, ja. Und das fand ich extrem erstaunlich, wie sozusagen diese, wirklich auch die Grundidee der Existenzphilosophie, die komplette Vereinzelung, ja, dass du nicht wirklich auch zum anderen durchdringen kannst, ja, mit dem anderen resonieren kannst und so weiter, in Anbetracht des Todes, ja, das ist ja in der Existenzphilosophie die Grundlage. Ich entwerfe mein Leben als radikal freier, soweit ich frei sein kann, in Angesichts des Todes. Und das war sozusagen der Spiegel in der Corona-Pandemie, der sich sowohl im Alltag als auch in der Kunst- und Kulturszene umgesetzt hat. Und ich habe bis heute keine neuen Kollektive erlebt, keine neuen Formen der Gemeinsamkeit, der Gemeinschaft erlebt, keine sozialen Utopien und so weiter. Mhm. Ja, sondern es war Angst, es war Anklage, es war Abgesang, es war Panik und es war die Politik des Ich. Und wenn ich sage, meine ich wir, weil das Wir sich auf mich beziehen muss.
Ein wichtiges Werk des Existenzialismus, das auch nicht angekauft worden wäre, wäre es erst jetzt geschrieben worden, ist die Pest von Camus.
Ja, absolut. Mhm. Das ist ja, aber das ist, sind ja genau diese Szenarien. Wenn du sagst, wenn wir Gesellschaft nicht mehr aus der Perspektive der Gemeinschaft denken, sondern aus der Perspektive des Einzelnen, der aus bestimmten Zweckrationalitäten noch an der Gemeinschaft partizipiert, aber letztendlich von der Gemeinschaft im Ekel ergriffen wird. Und das war ja auch die Pandemie-Erfahrung. Der Ekel vor dem anderen. Oh, jetzt hustet jemand. Jetzt, oh, hat er Nase und so. Ah, da kommt er mir zu nah. Da sind diese, also auch diese Handschuhe, wo man nachher erfahren hat, nee, da sind ja Virenträger par excellence. Und man wollte, eine Berührung war schon so, man dachte, um Gottes Willen, das ist so wie, wenn der Zombie dich kratzt, ja, ja. Nur eine Berührung am Parker, dann ist es all over. Und das fand ich eine extrem erschreckende Erfahrung von Gesellschaft, von Sozialität, von Gemeinsamkeit und so weiter. Und mich hat dann halt von den ganzen Wohnzimmerkonzerten das wirklich abgeschreckt, das Moment der moralisierenden Rede, wo man dann umgekehrt fragt, ja, was würdest du denn bereit sein zu tun für mich in dem Fall? Hast du mein Buch gekauft? Also jetzt nicht personalisiert gedacht, sondern ja. Wo ist denn der symbolische Tausch, dass wir uns selber unterstützen, dass wir uns gemeinsam solidarisch tragen und so weiter? Und das hat mir wahnsinnig gefehlt und das fand ich erstaunlich und erschreckend zugleich.
Also weißt du, Markus, ich finde die These wirklich, also ich finde die sehr sinnig und ich kann fühle mich da auch sehr drin widergespiegelt in dem Punkt. Ich glaube nur, es gab halt ganz am Anfang so eine Phase, die war sehr kurz. Aber da ging es wirklich so darum, was kann ich denn jetzt Gutes tun? Ne? Also ich weiß nicht, so ganz am Anfang der Pandemie, sowohl im Kulturbetrieb, so dass was können wir jetzt irgendwie ein paar Songs bei iTunes kaufen oder können wir irgendwie hier was spenden oder können wir. Das war aber sehr kurz und dann ging es wirklich nur noch wieder ums Ich. So, was kannst du für mich machen, aber nicht, was kann ich für dich tun? So.
Und diese Haltung. Die habe ich zum Beispiel auch vor Corona schon gehabt. Ja, wenn ich einen Roman von jemandem, der auf einem Independent-Verlag publiziert hat oder ein physischen Album von einer Band, die auf einem Indie-Label ist, sehr gut finde, dann bin ich eher bereit, das 4-5 Mal zu kaufen und zu verschenken an Leute, die das mögen könnten, als wenn es ein Major-Produkt ist.
Ja, aber guck mal, da sind
das
wir
war
doch
bei mir schon immer so.
Absolut. Aber da sind wir doch Teenager. Genau wieder bei meiner These, dass eben die die Corona-Pandemie nur Probleme aufgezeigt hat, die auch schon im Vorfeld existiert haben, weil genau das ist doch eigentlich der Fall. Die Leute haben keine Bereitschaft für Kultur, Geld auszugeben. So, es ist halt in dem Moment, wenn du eine Veranstaltung gibst, ja okay, dann musst du halt dafür zahlen. Ja, aber in dem Moment, wo es digital abläuft und du musst nicht zahlen, du kannst spenden, aber vielleicht auch nicht, ja nee, dann machen sie es halt nicht. Und wenn du das in die analoge Welt übertragen würdest, wenn du sagst, bei Bochum Total, größte Umsonst- und Draußen-Festival in Europa, dass die Leute freiwillig da was spenden können, da wird keiner einen Euro geben, so, fertig aus, da macht keiner so, deswegen sind sie doch auch darauf angewiesen.
Da ist aber die Bereitschaft nach dem Gig Bücher zu kaufen oder von den Bands T-Shirts oder CDs größer nach dem realen Live-Erlebnis.
Ja.
Als nach dem
virtuellen. Ja, das mag vielleicht sein, aber ganz ehrlich, auch da, der Vertrieb von physischen Produkten bei Büchern, bei deinen Lesungen mag es vielleicht nochmal anders sein, aber so diese, ich kenne halt wirklich auch noch Aussagen, gerade auch vom Bochum Total, von Bands wie beispielsweise bei Alpha Boy School oder so, die ja in Bochum auch einen Riesennamen haben, aber darüber hinaus auch. Und die haben dann an so einem Festivaltag, haben die dann auch mal schnell irgendwie 100, 200 CDs nach dem Gig verkauft, ne? Das ist völlig unvorstellbar in der heutigen Welt, weil selbst wenn jetzt der Weg wieder ist, dass mal ab und an Vinyls halt verkauft werden, das sind dann streng limitierte Auflagen, weil auch da wird kaum was dann gekauft und vielleicht ein Jutebeutel oder mal ein T-Shirt, aber da werden halt nicht mehr diese Umsätze gemacht wie zu Hochzeiten sozusagen. Ne?
Absolut.
Farid Bang hat in seiner letzten Box, ich glaube in der Genki Dama Box, hatte der, weiß ich nicht, es gab vielleicht 20.000 Stück, keine Ahnung, und es in vier Boxen, meine ich, war eine echte Rolex drin. Also das, ja, da musst du dir mal vorstellen.
Ja.
Es ist natürlich eine Wahnsinnsidee, weil die Wahrscheinlichkeit 4 zu 20.000 oder 50.000 sei viel größer als beim Lotto.
Ist doch genauso wie bei der Müllermilch, ne? Wo irgendwie unter
ja, das sind aber viel mehr Flaschen.
Unter irgendeinem Fläschchen dann irgendein Gewinn, ne? Oder sensationell.
Aber, so, Gewinne, ja. Aber Gewinne sind doch gut. Ich glaube, wir müssen nach diesen kritischen Analysen ein bisschen auch was Gutes in die Welt unserer Hörerinnen bringen. Und dafür ist doch der Umme-Moment total geeignet. Wir haben doch alle Umme-Momente auch in der Pandemie erlebt. Und ich glaube, Oliver, du solltest beginnen. Dominik und ich haben schon so viel geredet jetzt, uns mit deinem Umme-Moment zu erfreuen.
Ja, zwei Umme-Momente kann ich vorweisen. Zum einen habe ich auch dieses Jahr wieder einen virtuellen Gig aufgenommen für ein Festival, das nicht stattgefunden hat, Südwinsen-Festival. Und das war zum Beispiel insofern ein Umme-Moment, als dass ich das natürlich bewusst honorarfrei gemacht habe. Also dass es sowieso klar war, da gibt es keinen Pay-to-Play-Button da, ne? Und nur einfach ein paar Exemplare von Überleben auf Festivals verlost wurden. Das war mir aber wichtig, weil das ein Festival ist, wo mein Freund und Bühnenpartner Paranoid Henroid heimatlich mit verwurzelt ist und wir schon das zweite Jahr hintereinander angekündigt waren und dann fiel der Festival wieder aus. Also etwas für Umme gemacht, aber wirklich aus Überzeugung. Und das andere war, der echte Auftritt nach anderthalb Jahren, der erste, an der alten Stadtmauer in Korbach, ja, in einer Kulisse wie bei den Elder Scrolls mit Carsten Wunden im Nieselregen. Und was ich daran Umme finde, ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, das war die erste Veranstaltung, glaube ich, auf der Freilichtbühne, zumindest Lesung, Stand-up. Da waren, was weiß ich, 30, 35 Leute. Ja, da waren Bühnentechnik richtig mit allem Schnick und Schnack. Da war die Thalia-Buchhandlung, die dann da, was weiß ich, 10 Bücher verkauft an dem Abend. Da war die kleine Gastro offen. Sprich, die Kosten für die Veranstalter, der Zeitaufwand für die Thalia und so, war natürlich bedeutend höher und ist es auch abseits von Corona-Zeiten bei solchen Abenden immer, als die paar Einnahmen durch den Eintritt sind. Und das weiß ich zum Beispiel sehr zu schätzen, dass auf dieser Kulturebene in alten Burgruinen, in Schlössern, in kleinem Rahmen eigentlich immer auf Verlust klar ist, dass er keinen Gewinn macht, dass man das aber macht, weil es die örtliche Kultur eben ist. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
Also für Umme nur im übertragenen Sinne, im Prinzip ist das ja ein Plädoyer für was Positives.
Ja.
Also, wir sind natürlich schon in einer fortgeschrittenen Zeit, weil wir alle die letzte Folge der ersten Staffel nicht loslassen wollen. Wir umkosen sie, wir umschlingeln sie. Und ich möchte was ganz Wunderbares im Moment berichten. Das wird auch ein paar Minuten brauchen, aber ich möchte es unbedingt loswerden. Ich hatte einen ganz kurzen Herbst der Live-Freude im letzten Jahr und mein Buch Streamland ist rausgekommen und ich hatte tatsächlich viele, viele Lesetermine und die haben alle digital stattgefunden, bis auf vier. Ich habe wirklich einen ganz kleinen Raum bekommen, wo ich vier Live-Lesungen, Live-Veranstaltungen mit Streamland hatte, die alle gut honoriert waren, gut organisiert waren und so weiter. Und ich möchte nur einen Ort rausgreifen. Ich weiß nicht, ob die Hörer in diesem kleinen, wundervollen, idyllischen Ort in der Nähe von Freiburg kennen, Kirchzarten. Dieser Name ist schon eine Philosophie in sich, Kirchzarten. Ich wurde in der wunderbaren Hotelrestaurant Sonne untergebracht, die nicht nur ein schönes Zimmer hatten, sondern auch eine großartige Gastronomie. Ich wurde eingeladen von der Kirchzartener Bücherstube, von der einzigartigen Katrin Schmidt, deren Mutter Karen Schmidt diese Buchhandlung 1982 gegründet hat. Diese Buchhandlung ist total aktiv, vernetzt in diesem Dorf, macht viele, viele tolle Veranstaltungen mit großen Autorinnen und sie haben mich eingeladen. Sie hatten, als ich kam, dann das ganze Schaufenster voll mit Streamland, also dieses Schaufenster war voll mit dem Buch. Sie hatten die Live-Veranstaltung organisiert, dass knapp 100 Leute kommen konnten, also unter Pandemiebedingungen, mit Abstand und so weiter, haben die ganze Buchhandlung in einer halben Stunde nach Ladenschluss, weil die haben bis halb sieben noch gearbeitet, haben sie es auseinander, also zusammengebaut, eine Bühne aufgebaut. Und ich sagte ja bei der Lesung am Tag davor, das war im Reforum in Binzen, ganz in der Nähe von der Resim GmbH veranstaltet, auch ein toller Termin, war der Easy, der Partner von der Katrin. Und ich sagte dem, ich möchte morgen eine gute Flasche Barolo auf der Bühne stehen haben. Ich möchte mir was gönnen, wenn ich endlich live lesen kann. Habe aber nicht gedacht, dass er es tut. Ja, dann kamen sie hin, die Bühne war aufgebaut, der Tisch stand da, der gute Barolo stand dort. Und die haben gesagt, wir wollen nicht, dass du einen Vortrag hältst. Wir wollen nicht mit dir diskutieren. Du musst eine Stunde performen. Und ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben ein Sachbuch eine Stunde performt. Und die sagten, wir wollen lachen, wir wollen Aha-Effekte, wir wollen Schock, wir wollen Widerspruch, wir wollen einfach Resonanz. Und das war der größte Live-Moment 2020, dass ich eine Stunde auf dieser Bühne wirklich ein improvisiertes Programm im Machen entwickelt habe. Die Menschen haben gelacht, die haben gesagt, nein, wir sehen das so nicht, die haben Spaß gehabt, die waren so boah, schockiert und so weiter. Und das war so ein großartiger Moment, der dann nach der Lesung und viel Diskussion noch mit dem Publikum, Bücher wurden verkauft, mussten signiert werden und so weiter. Und es war so ein toller Moment, der dann abends noch weitergegangen ist, in die Nacht hinein bei der Buchhändlerin zu Hause, die noch eine Jausen vorbereitet hat, guten Wein raus, der Easy hat gute Musik aufgelegt und wir saßen bis halb sechs morgens da. Ich musste dann zur Pension wanken, um mal einen anderen Tag nach München zu fahren, zu den Medientagen, wo ich dann zwei Tage später erst zum Glück vorgetragen habe. Und das war mein Moment im Pandemie, die schönste Lesung 2020.
Ja, Wahnsinn. Da kann ich nur mit meinem Moment ein weiteres positives Moment sozusagen hinzufügen. Denn bei mir war es natürlich, Oliver hat es im Intro schon so angesprochen, jetzt mein Live-Auftritt im Stadion, wo ich im Ruhrstadion in Bochum jetzt vor Zuschauern, vor dem Spiel, während die Mannschaft schon auf dem Feld sich warm machte, zu meinen Klängen rauskam. Das war grandios. Also ich habe meinen VfL-Song oder verschiedene Songs gespielt und dann auch und mein VfL-Song. Und während ich gerade im Intro war, in der ersten Strophe, kamen die Spieler raus, es wurde gejubelt. Und es war wirklich ein fantastisches Momentum, wirklich, weil eben, und jetzt kommt so dieser pandemische Aspekt rein, ich ja genau circa vor einem Jahr zwei Akustik-Heimspiele im Stadion gespielt habe, die dann gestreamt wurden. Also es war ja weird, so im leeren Stadion dann vor einer Kamera zu performen und so. Und jetzt quasi, diese wunderschöne Wendung, dann dieses Erlebnis doch nochmal live vor Zuschauern im Stadion zu haben, hat mich doch sehr versöhnt. Und ich muss mich auch ehrlich gesagt nochmal total bedanken bei allen tollen Menschen, die mir so großes Feedback gegeben haben. Ich weiß, viele von euch hören auch den Podcast. Deswegen möchte ich das hier auch nutzen, um ganz herzlich zu danken für diese positive Resonanz, die jetzt auch nochmal auf den live physischen Auftritt kam.
Wow, ich habe jetzt beim Erzählen Gänsehaut, ich habe es ja auch gesehen, ganz, ganz großartig, und ich kann das Glück nachvollziehen, nachdem du diese wunderbare Idee hattest, diese ganzen Songs immer zu spielen, nach den Siegen halt, und das ist ganz großartig. Ich freue mich wahnsinnig für dich, und der Spirit kam auch rüber, wenn man es gesehen hat, auch wenn es nur digital war, aber ganz toll.
Danke. So, jetzt haben wir den nächsten Potplot anstehen, und den kündige ich für mich selbst an. Mats ab.
Immer. Potplot.
Ja, eine Sache habe ich ja im Moment direkt schon berichtet, was sich hier Neues aufgetan hat, was für Möglichkeiten sich ergeben haben, gerade im musikalischen Bereich. Ne? Also das ist ja schon interessant, dass ja so eine Krise ja auch immer in sich trägt, Veränderungen zu haben. Ne? Dass man sich hinterfragt, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das und was kann ich daran ändern? Und so kam es bei mir gerade in der Pandemiezeit dazu, dass ich den Aspekt der Musik, den ich vorher zwar schon mit einer neuen Platte, die ich aufgenommen hatte, aufgegriffen hatte, aber nochmal ganz anders für mich durchleuchtet habe, dass es mir Spaß gemacht hat, Musik auch in kurzen, kleinen, spontanen Stücken zu Gehör zu bringen, wo man sein Publikum über Social Media wunderbar erreichen kann, ja, was eben nicht so ist, ich bereite eine EP oder ein Album lange vor, probe dafür, gehe ins Studio, mache eine riesen Marketinggeschichte daraus, sondern wo es wirklich so eine Form von Live-Auftritt hat. Das ist für mich definitiv ein Erlebnis gewesen. Was aber jetzt gerade die wirtschaftliche Komponente angeht, muss ich sagen, dass ich in der Pandemiezeit hier vor Ort ja ein Stück weit auch nochmal den Fokus geschärft habe, was ist eigentlich das, womit ich mein Geld verdienen möchte. Ja, und da stellt sich ja eben dieser Abhängigkeitsgedanke auch rein, den ich auch schon mal angeteasert habe. Das heißt, der Aspekt Schauspielerei hat in der Pandemiezeit für mich definitiv den Stellenwert ein Stück weit verloren, den er vorher hatte, weil ich vorher schon als wichtigen Faktor auch meiner Wirtschaftlichkeit, aber auch meiner künstlerischen Identifikation auf die Schauspielerei gezogen habe. Während ich dann ganz schnell festgestellt habe, ganz am Anfang, Projekte wurden abgesagt, Proben wurden verschoben, Produktionen wurden ganz abgesagt. Ich meine, das hat sich ein Stück weit irgendwann normalisiert, als es eine Normalität der Filmproduktion, der Fernsehproduktion unter Corona-Bedingungen etabliert hat. Wobei für mich einfach sehr schnell klar wurde, okay, meine Konsequenz daraus ist, liebe Branche, ich möchte mich von euch ein bisschen unabhängiger machen, weil du natürlich auch grundsätzlich, auch da wieder meine These, es werden nur Probleme deutlich sichtbar, als Schauspieler immer in dieser Bittstellung bist. Ja? Du bist immer, musst quasi bei den Produktionen Speichel lecken, um am Start zu sein. Und jetzt schnell mal wieder neue Fotos, damit man sich auch ins Gedächtnis ruft. Das Demoband muss wieder neu gemacht werden, damit man sich, und guck doch mal hier und ich auch hier. Und kannst du mich nicht nochmal da vorschlagen und wo ist noch da was? Während du als Kreativunternehmer, als der ich mich ja auch bezeichne, auf einmal proaktiv werden konntest. Natürlich sind mir auch Projekte mit meiner Agentur durch die Lappen gegangen, die gestorben sind aufgrund von wirtschaftlichen Situationen von Kunden und so weiter. Aber ich kann viel, viel mehr als mein eigener Herr, als meine eigene Frau agieren. Ja, das ist meine erste These ja hier im Podcast gewesen. Agieren anstatt zu reagieren, in der Position als Unternehmerin, als Unternehmer kannst du viel mehr ins Agieren kommen, überlegen, wie packe ich jetzt die Sachen an, was kann ich verkaufen, wie kann ich die ganze Sache gestalten, womit möchte ich dann eben mein Geld verdienen, während du natürlich als Schauspielerin, als Schauspieler dann eben, ja klar, du kannst auch dich vor die Kamera stellen und spielen. Das haben ganz viele ja am Anfang der Corona-Pandemie gemacht. Gab es auch einen Aufruf der Casterinnen und Caster. Die Schauspieler sollen doch jetzt einfach mal improvisieren zu Hause. Das war auch eine nette Unterhaltung. Ist mit Sicherheit auch der ein oder andere mal dadurch vorgestochen, der sonst nicht so auf dem Schirm der Branche war. Aber das sind doch alles so kurzfristige Sachen und nichts Nachhaltiges. Und ich persönlich habe für mich festgestellt, ich möchte mich unabhängiger machen und fühle mich sehr wohl damit. Und da habe ich auch für mich so nochmal die Verwurzelung im Pod festgestellt. In der Pandemie ist mir meine Abi-Zeitschrift in die Hand gefallen. Und da hat meine Lieblings-Deutsch-LK-Lehrerin, die Walli, Weyers, sehr herzlicher Gruß an sie hier. Doch damals schon reingeschrieben, als Dominik ist im Deutsch-LK die Künstlernatur im Ruhrgebiet geerdet. Und da habe ich drüber schmunzeln müssen und gedacht, ja, diese Bodenständigkeit und so, die möchte ich mir doch auch jetzt in der Pandemiezeit weiter bewahren, habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ja, da bleibt doch nur zu ergänzen zu einem Punkt, den du gesagt hast. Und die letzte Folge muss einfach drastischer werden. Fick die Devotionskulisse, Kulturindustrie. Weil das ist genau das, dieses Gezwungensein in Devotion, das, was du als Speichellecken bezeichnet hast und so weiter. Das ist so ein perfides System, was auch in der Pandemie noch größer geworden ist. Wen lassen wir durch, wen lassen wir mitspielen und so weiter. Und ich verstehe nicht, dass ein Bereich wie die Kultur und die Kunst, um der es um Haltung geht, ja, eine Haltung zur Welt, ein sich positionieren mit dem, was man kann, warum man sich erst devot machen muss, um erhört zu werden. Das sind so säkular-religiöse Züge. Du wirst gesehen und du wirst auserwählt und du gehst deinen Weg. Scheiß drauf. Das ist alles ein Knechtschaftssystem. Das muss gebrochen werden, um mehr sozusagen auch Menschen partizipieren zu lassen in den Creative Industries. Also fick die Devotionskulisse.
Deswegen ist auch neben Pac-Man eine noch frühere Vorhersage dieser Zeit nahezu jeder Text von Kafka gewesen in Bezug darauf, der Prozess natürlich und das Schloss, aber auch in Bezug auf die Transportation von Nachrichten, wie hieß er noch, eine kaiserliche Botschaft.
Postille.
Die da durch die
aber Kafka war Sadomasochist. Das war überhaupt keine Vorhersage. Der hat es geil gefunden, sich zu erniedrigen und erniedrigt zu werden. Und dann hat er gelitten und hat große Literatur ausgemacht. Ich würde sagen, Kafka, nein.
Hast du Belege dafür?
Ja, gut. Ja,
aus den Texten heraus kann man vieles
vermuten. Und beim Brief an den Vater geht es nicht um den Vater. Ja, sind wir uns einig, es ist eine Autobiografie. Aber natürlich, also ich finde, dass Kafka, also meine Lektüre-Eindrücke sind, dass Kafka Sadomasochist war, der nicht ein System dekoriert hat wie Pac-Man, der wirklich hart gelitten hat an der Situation, die ihm deportiert war. Sondern Kafka war zu.
Über Kafka müssten wir eine extra Folge machen.
Ja, das können wir sehr gerne machen.
Aber bevor wir eine Folge über Kafka machen, vielleicht in der nächsten Staffel, wir haben noch eine steile These offen, nämlich die von Oliver. Oliver, was ist deine steile These, beziehungsweise kannst du sie nochmal erläutern?
Ja, die hieß ja, die entscheidende Frage im Leben, auch und gerade in existenziellen Krisen, lautet, was kann ich heute tun? Na? Und das ist mir ganz wichtig, weil ob das jetzt Corona ist, ich meine, es gab mal Kriege. Auch im Krieg haben die Menschen, die nicht gerade an der Front waren, ja jetzt nicht den ganzen Tag in Erstarrung da gestanden. Die haben Kartoffeln geschält, die haben sich um ihre Kinder gekümmert, die haben ihre Felder bestellt und was weiß ich was getan. Ja, im Falle von Corona war das jetzt in meinem und unserem Fall hier auf dem holistischen Heimathügel zum einen das Thema künstlerisch verarbeiten. Denn wenn schon klar ist, dass ein Buch entstehen soll, ja, ist also quasi schon gekauft. Und dann kommt die Krise. Da war das möglich, dass wir in unseren neuen Jugendroman Es kommt, der sowieso auf allegorischer Art davon handelt, dass da eine numinose Bedrohung auftaucht, der keiner richtig recherchierend nachgeht, sondern die verschiedenen Akteure in dieser seltsamen Welt nutzen, um ihren eigenen Agenda darauf aufzupfropfen, dass in dieser seltsamen Gesellschaft, von der keiner so genau weiß im Buch, wann und wo die eigentlich ist, dass wir dann eingebaut haben das Gegenteil der Aha-Regeln, nämlich die Uhu-Regeln. Das heißt, in dieser Gesellschaft, die von einem seltsamen Personen namens Die Denker jeweils pro Dorf angeführt werden, geht es ganz stark um Kollektiv-Gemeinschaftsgefühl und das wird erzeugt durch eine Nähepflicht. statt eine Distanzpflicht. Ja, da müssen die dann zum Beispiel so die Köpfe aneinanderlegen, die Stirn, so ähnlich wie die Maori das machen bei ihren Ritualen, und müssen sich dann kraftvoll anhauchen. Als Pflicht. Und ich freue mich jetzt schon darauf, im Herbst, wenn dann nicht schon wieder irgendeine Welle kommt, bei den Schullesungen, die schon gebucht sind, diese Szenen zu lesen, weil die Kleinen werden sich wegschmeißen. Das heißt, man konnte das einbauen in ein Buch, das sowieso schon entstehen sollte. Und das andere ist, und das, da habe ich die Krise wirklich angenommen, wie Markus vorhin gesagt hat, ich habe in einem Affenzahn im April vergangenen Jahres meine Seminare virtualisiert. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe, ich glaube, 28 Impulsvorlesungen aufgenommen im Wohnzimmer und habe die ganze dichte Erkenntnis aus 15 Jahren Seminartätigkeit in Videos gepackt, weil meine Seminare sind größtenteils asynchron. Die Leute gucken sich den Inhalt per Video an, können dann auch zurückspulen, können auch mal innehalten, können diesen Link, der nicht gelistet ist auf YouTube, aber auch ihr Leben lang behalten als audiovisuelles Handout und kommen dann in Kommunikation untereinander, sogar teilweise nur über Messenger-Gruppen, teilweise natürlich auch Zoom-Sitzungen, das ist so ein Mischmasch, je nach Seminar. Und diese hybride Seminarform, die ist so beliebt, ja, dass ich mehr gebucht bin als zuvor von diversen Unis und Privatinstituten und dass die Leute, die da mitmachen, wirklich sagen, das ist ja noch intensiver teilweise als die Präsenzveranstaltung. Zum einen, weil die den ganzen Tag auch untereinander, selbst wenn ich nicht dabei bin, in diesen Messenger-Gruppen sich austauschen über ihre Romanprojekte. Die entwerfen quasi in den Kursen Werkstücke und daraus werden vielleicht auch später Bücher, je nachdem, wie fleißig die sind. Untereinander lernen die sich darüber kennen, bleiben in Kontakt, ja, bilden plötzlich Schreibgruppen, ja, buchen bei mir privat, abseits der Privatinstitute, nochmal einen Vertiefungskurs mit den gleichen Büchern 6 Monate später. Das funktioniert also sogar teilweise eben besser, als wenn die Leute den Pendelweg haben durch den Nieselregen und man hat dann halt die 90 Minuten da in der Uni. Und ich hätte natürlich nie ohne Corona-Not so ein Seminarkonzept entworfen, das auch noch so affengeil funktioniert. Ja. Ne? Ja, und das sind so die zwei Sachen gewesen, so die ich konkret gemacht habe. Und generell gilt natürlich bei jeder Krise, was ist hier, guck mal, ich gehöre ja schon zu denen, die, was in der Folge hier nicht Thema ist, die sich aber natürlich fragen, was ist hier eigentlich los? Und wenn du dich aber 90% des Tages damit beschäftigst, ja, mal abgesehen davon, auf welche Ergebnisse du kommen kannst, dann hast du nur noch 10% für, wie kriege ich meine Einnahmen geregelt, wenn ich Freiberufler bin?
Ja.
Wie kann ich sinnvoll meine Arbeit umstrukturieren, auch für die Zukunft? Denn eine Prognose, die man auch öffentlich äußern darf, ohne verdächtig zu werden, sind ja grundsätzlich die Thesen von Precht. Precht darf man immer. Precht ist offizielle Raison. Und auch Precht sagt ja, die Digitalisierung 4.0, da wird ja nicht mehr zurückgenommen. Es wird ja auch ohne Pandemie alles immer virtueller werden. Insofern war sowieso Zeit, da solche Konzepte zu entwerfen. Und wie gesagt, wenn man sich umgekehrt 90-80% des Tages damit beschäftigt, wie man das eigene Leben geregelt kriegt, angesichts radikaler Veränderungen, die sowieso kommen, ob Virus oder nicht, und nur 20% mit der Frage, was eigentlich los ist, dann ist das ein gesünderes Verhältnis. So. Ach so, und ich habe natürlich auch noch Förderlandschaft. Ich meine, es geht ja jetzt hier nicht darum, wer hat wie, wo womöglich Förderung beantragt und bekommen oder sonst was. Aber es geht darum, Bewusstsein dafür, dass wir in einem Land leben, auch schon vor Corona, in dem Kulturförderung ja schon in großem Ausmaß existiert. Und das habe ich auch bei vielen gemerkt, dass dieses genau hingucken, wo sind Fördertöpfe, Literaturpreise, Stipendien, alles, was es gibt, dass das mehr geworden ist, anlässlich der Krise, haben die Leute erstmal gemerkt, Mensch, wir haben ja wirklich eine Förderkultur in Deutschland, die wird wahrscheinlich nur noch von der staatlichen Förderkultur in den skandinavischen Ländern übertroffen.
Ich glaube, das Problem bei Förderung durch die Bank weg, gerade auch im Kultur- und Kreativbereich, ist, dass die einfach nicht ganz abgerufen werden. Dass es oftmals ja so ist, dass es eben Stipendien, richtig gute Stipendien gibt, die ja, sogar relativ einfach zu bekommen sind. Da muss man nur sich einfach auch mal hinterklemmen, ne? Und da muss man jetzt, wir sind immer hier im Podcast gerade auch schnell dabei, die Lage für Künstlerinnen und Kulturschaffende sozusagen zu kritisieren, von außen hin gesehen. Aber man muss ja auch mal von innen sagen, manchmal ist die Branche, also damit meine ich dich und mich sozusagen als Sinnbild für uns Kreativschaffende, zu träge, um auch mal einfach was zu machen, ja, und einfach zu gucken, wo ist denn jetzt hier was? Was kann ich dafür tun? Wo muss ich denn jetzt mal irgendwie welche Anträge schreiben? Und dann ist das vielleicht auch mal schwierig und dann muss ich da vielleicht auch mal nachhaken. Aber dann ist auch vielleicht Gewinn möglich und dann ist die Möglichkeit dazu da, mein Theaterprojekt im Off-Theater umzusetzen und so weiter und so fort. Das heißt, auch ein Stück weit müssen wir uns auch mal selber in unsere eigene Nase packen, in unserer Industrie zu sagen, ja, Arsch hochkriegen und auch mal irgendwie gucken, wo sind denn Möglichkeiten da, weil kritisieren geht ganz schnell und einfach, ja, aber vielleicht auch mal zu gucken, wo denn was möglich ist, was unter Umständen vielleicht auch dann mal etwas komplexer und nicht ganz smart ist, aber da einfach auch mal nachzuhaken und dran zu bleiben.
Wenn die Kulturlandschaft das Phantasialand wäre, dann sind sie wenigstens so aufmerksam, auch noch in die letzte schmale Gasse hinter einer Kulisse die Nase reinzustrecken.
Absolut. Das ist ein tolles Bild. Das ist fast schon so ein schönes Bild, dass ich den Deckelmachen-Sound im Hintergrund vergessen hätte. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den letzten Deckel der Staffel zu machen.
So, Männer, dann war die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Machen wir hier den Deckel, ja?
Ich habe ein bisschen... Bin traurig, muss ich sagen, beim Deckelmann. Ja. Ich würde es gerne noch ein bisschen rauszögern.
Absolut.
Vielleicht zögern wir es hinten raus noch ein bisschen raus. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal Deckel und gucken, ob es dann noch einen Zusatzsong gibt oder so. Ja.
Wer ist schuld an der Lage, ist eine zu brisante Frage für Corona.
Ja, man kann es einfach auch viel, viel basaler fassen, ohne sich in eine Schusslinie zu bringen. Wer ist schuld an der Lage? Die Kontingenz der Existenz.
Ah, Wunder, Kont schon wieder das Luhmann-Wort gebracht.
Nee, das ist Existenzphilosophie, die Kontingenz der Existenz. Geh du mir mal mit deinem
Spießigen Luhmann. Aber die Funktion der Kultur Luhmann als Kontingenzbewusstseinsförderer hatten wir ja schon mal
thematisiert. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt versau mir doch nicht den letzten Deckel mit deinem Luhmann, ey. Krickel mir doch nicht Luhmann auf meinen Deckel.
Dadurch, dass ich die Playlisten gemacht habe, ist mir aufgefallen, in jeder Folge kam vor Luhmann, in jeder Folge kam vor Kafka. In jeder Folge kam vor, fast jeder Folge, bis auf heute kam vor Hörbuch, muss man auch sagen.
Ja,
Streamland und Hartmut, wir sind also auch ein bisschen narzisstisch.
Genau, und deshalb schließe ich meinen Deckel in der ersten Runde mit dem Sinnspruch, Luhmann ist Blumann.
Also Schuld an der Lage ist für mich auf jeden Fall jeder Einzelne. Denn wie wir, also wenn man von Schuld sprechen kann, wie wir mit der Situation umgehen, ist ganz einzig und allein unsere eigene Verantwortung und im Übrigen auch unternehmerische Verantwortung. Denn das haben wir ja auch thematisiert, wie man mit der Krise umgeht, kann man auch durch Vorsorge sehen. Wie hat man sich in den letzten Jahren auf Möglichkeiten der einer pandemischen Situation oder einer wirtschaftlich schlechten Situation vorbereitet.
Oh, bist schon fertig?
Ja.
Ich habe gerade ganz versonnen in die Wolken geguckt hier vor dem Fenster.
Keine Zeit zu trinken, Oliver.
Die auf einer Glasscheibe da liegen. Ja, abseits der ganz großen gesellschaftlichen Fragen, die wir hier nicht thematisieren und der Akteure, die dort agieren, würde ich auch sagen, bevor man Schuld in großen Systemfragen sucht, erstmal in die letzte Phantasialandgasse reingucken, was das Persönliche angeht. Und bevor das nicht gemacht ist, hilft es ja auch nicht, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Damit habe ich auch schon gesagt, was sollte man tun? Also ist schon bei mir abgehakt, Gasse gucken.
Ja, also meiner Meinung nach sollte man einfach jetzt das, was Markus auch vorhin so schön gesagt hat, sich mal hinterfragen, inwiefern man eine ganzheitliche Veränderung herbeiführt, die nämlich vorsorglich ist und wo ich die Möglichkeit habe, auch in zukünftigen pandemischen Situationen oder Situationen, die einen gewissen Umbruch erfordern, eine Flexibilität auch zu haben, ja, dass ich nicht so festgefahren bin, dass es wir mit den Scheuklappen auf einer Schiene unterwegs sind im Bordbistro, ja, und dann irgendwie sagen so alles alles, was sich jetzt hier nur im kleinsten Müh verändert, führt herbei, dass alles bei mir nicht mehr funktioniert, sondern ich muss meine Systeme hinterfragen, und dazu zählt gerade natürlich im Kreativbereich der wirtschaftliche Faktor, ja, inwiefern ist es für mich auch erträglich, auf einem Bein, auf zwei Beinen, auf drei Beinen, auf vier Beinen zu stehen oder wie auch immer, und wenn ich ein gewisses Risiko eingehe, dann auch die Konsequenz dessen zu tragen, dass ich einfach auch sage, ja, dann stehe ich auch dafür, das ist meine Verantwortlichkeit, und ja, also in eine Bittstellung zu gehen, sollte sicherlich nur die Notsituation hervorrufen.
Ja, wenn man so drauf ist wie ich und eben dazu tendiert, sich eher immer zu fragen, was ist hier eigentlich los, anstatt was kann ich heute tun, dann muss man gemäß unserer letzten Folge die Selbstsorgetechniken anwerfen, die dazu führen, dass man konstruktiver an die Dinge herangeht und weniger die Abwärtsspirale für sich selbst erzeugt.
Ja, bei mir ist es so, dass es vor allem um ein Lernen aus den eigenen Erfahrungen und der gesellschaftlichen Entwicklung geht. Denn wir hatten so viel Zeit für Introspektion wie vielleicht noch nie in unserem Leben, aber wir haben sie nicht genutzt, indem wir das, was in uns ist, nach außen verlagert haben und nicht sozusagen den Blick auf uns gewagt haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Move, egal bei dem, was man tut, zu schauen, wie waren meine eigenen Erfahrungen, wie war ich denn in der Krise? Was habe ich denn gut, was habe ich schlecht gemacht? Wo habe ich mich verführen lassen, bestimmte Dinge zu denken oder Handlungen zu begehen, Dinge zu kaufen? Oder was ist denn überhaupt los? Und was hat die Gesellschaft gemacht? Und wie kriege ich die eigene Erfahrung oder das, was Georges Bataille die innere Erfahrung nennt, und die gesellschaftliche Wirklichkeit in den Einklang? Oder vielleicht ist es so dissonant, man muss sich fragen, warum ist es denn so dissonant? Und das ist sozusagen das, was man tun sollte.
Und kann. Wir waren ja schon bei kann.
Wir sind schon bei kann.
Ja, wir sind
wir
schon bei
kann. Wir haben es vermengt. Dann würde ich sagen, das Können, also aus dem Sollen, muss das Können kommen, nämlich Konsequenzen für sich selbst als Mensch in der Pandemie zu ziehen. Wir sind nämlich nicht mehr die Menschen in der Revolte, wie noch bei Albert Camus, sondern Menschen in der Pandemie, und das heißt Menschen in der permanenten Krise, die von einer Spaltung zur nächsten Spaltung gehen und nicht mehr auf so etwas kommen, was sich einen gesellschaftlichen Konsens nennt. Und deshalb ist man in Irritationskulissen und ist selbst so ein changierender Chiasmus.
Ach, wie schön.
Ja. Also bei mir geht das auch wieder über vom Sollte ins Können, ja, was man sollte, man sollte sich hinterfragen und ins Können, um ins Handeln zu kommen. Man kann natürlich einfach auch den Alltag für sich einfach mal nehmen und schauen, wie funktioniert mein Alltag. Da sind wir auch wieder beim Thema Selbstsorge. Wenn ich Selbstsorge mal paare mit den anderen 50% Wirtschaftlichkeit, ja, und einfach mal schaue, wie stehe ich denn jetzt eigentlich gerade da, ja, um auch irgendwie sich selbst mal zu hinterfragen, was man daraus lernen kann, ja, aus solchen Sondersituationen, wie ich mein Leben aufbaue. Also Selbstsorge auf der einen Seite, Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite. Wie balanciere ich das aus? Ich glaube, das hat diese Situation bei vielen Gedankenanstöße gegeben, gerade auch in unserem Kreativbereich, und das sollte nicht verpuffen.
Ja, dann können wir also hoffen, dass diese Lebenstechniken und diese Bewusstseinsumstellung gelingt. Und dass wir nie mehr in eine Lage kommen, in der wir importiertes Klopapier aus Russland an unseren Popo lassen müssen.
Ja, wobei es ja auch immer ganz viele Techniken gäbe, dort Sauberkeit zu erzeugen. Aber das sollten wir am Ende nicht diskutieren. Für mich, ich möchte am Ende den französischen Philosophen und Psychoanalytiker Gilles Deleuze zitieren, der einmal sehr schön gesagt hat, weder zur Furcht noch zur Hoffnung besteht Grund, sondern nur dazu, immer wieder neue Waffen zu suchen. Waffen nicht militaristisch gemeint, sondern Wege zur Haltung zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt.
Ja, da schließen wir die erste Staffel von Nix für Umme mit Gilles Deleuze. Aber wir schließen sie natürlich noch nicht, weil wir nicht loslassen können.
Wir wollen nicht loslassen und wir wollen auch nicht so klug aufhören. Wir sind ja aus dem Pott. Da müssen wir es einfach ein bisschen ehrlicher. Wir sind aus dem Pott.
Von hier weg.
Ach Jungs, darf man überhaupt Jungs sagen? Schön. Ist das politisch korrekt, dass ich euch Jungs nenne? Oder?
Ja, also ich fühle mich als
Jungs.
Bands
sind doch auch immer Jungs. Jeder Promoter sagt, wenn ein Interview ansteht mit einer Band, und die sind doch alle längst über 50, die ganzen Bands.
Ja, ich
die Jungs haben dann und dann Zeit, heißt es dann.
Ja, ich habe ja wegen euch, ne, wegen euch Jungs, wegen Nix für Umme, eine Freundschaft verloren, weil mir eine Freundin von mir vorgehalten hat, am Anfang, wie kannst du einen Podcast mit zwei anderen Männern machen, 2021, das ist schlechterdings nicht möglich. Drei weiße, privilegierte Cis-Männer dürfen keinen Podcast machen, und da haben wir die Kulturbranche zu sprechen. Und das war der Auftakt, vor dem Anfang. Das heißt, ich habe ein Opfer gebracht und habe jetzt im schlingensiefschen Sinne eine Wunde, die ihr mir zugefügt hat, aber die ich stolz hervorzeige, weil es so wunderschön mit euch war.
Ja. Deswegen bin ich so gern auf dem Land, weil hier wäre, hier würde man Cis-Mann ausschließlich an der örtlichen Musikschule verstehen, als jemand, der sehr in einen bestimmten Ton vernarrt ist.
Der einen Halbton höher gestimmt ist, ne? Aber ich muss sagen, wenn ich auf die erste Staffel zurückblicke, dann ist für mich nicht nur das Material, was ihr Ummes, ihr Hörerinnen und Hörer gehört habt, legendär, sondern auch unser Austausch an Sprachnachrichten, der so parallel lief, wo Anekdoten zusätzlich ausgetauscht wurden. Da freue ich mich auch schon sehr drüber, das weiterzuführen. Und ich freue mich vor allen Dingen auch auf euer Zuhörerinnen und Hörer Feedback angeht, denn letztendlich, bevor wir euch in eine zweite Staffel mit neuen Impulsen auch reinlassen, freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback, was ihr in der ersten Staffel besonders gut fandet, welche Themen euch am meisten interessiert haben, was für Anekdoten ihr uns vielleicht auch an der Stelle nochmal zusätzlich an Umme-Momenten hinzufügen wollt und könnt. Also euer Feedback gerne über Instagram reinschicken oder aber auch per Mail an umme@westwind-medien.de, und dann werden wir das Ganze natürlich aufopfernd durchlesen und integrieren in die zweite Staffel.
Ihr habt es ja schon gehört. Oliver, bitte.
Es sei denn, ihr wollt es gemäß dieses Beginns dieser Folge machen und eure Nachrichten als Brief mit Kerzenwachs verschlossen per Pferdebote nach Bochum bringen zu Westwind.
Das wäre auch möglich, ja.
Genau, also ihr habt es ja schon jetzt gehört, der Dominik hat es verraten, wir wollten es eigentlich noch rausgitzeln, es wird eine zweite Staffel geben, das ist fast wie bei Netflix, fast wie bei Amazon Prime, eine garantierte zweite Staffel, unsere Honorare, die wir uns auszahlen mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Lachen und warmen Nachrichten, wird uns in ein unkartografiertes Land führen, wir haben Ideen, wir werden Dinge anders machen als im ersten Podcast, nicht weil wir das schlecht fanden, was wir getan haben, sondern weil wir euch eine andere Ebene bieten möchten, einen anderen Zugang bieten möchten, einfach auch die Möglichkeit geben möchten, immer nicht das Gleiche zu hören, die gleiche Struktur, den gleichen Rahmen, die gleichen Ansätze, sondern völlig neu in die Umme-Welt zu kommen, um uns selbst auch als Ummes neu zu erfinden. Da stellt sich die Frage, wissen wir denn schon, wann es weitergeht? 2023, 2027, 2064? Wann wird es weitergehen? Habt ihr ein Gespür? Habt ihr eine Ahnung? Sollen wir schon was verraten? Sollen wir es offen lassen? Wie ist es denn da?
Sagen wir mal so, dass bereits in 4 Wochen in die Supermärkte wie jedes Jahr zu meinem Zorn einfließende Weihnachtsgebäck wird dann schon aber doch eine Weile da liegen, bevor wir weitermachen.
Das ist eine sehr gute Definition. Bis dahin sei aber gesagt, werden wir uns überlegen, dass wir euch nochmal mit ein paar Highlights aus der ersten Staffel versorgen werden. Und wann es dann weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall in den Social-Media-Kanälen Und natürlich hier, wenn ihr ein Abo da lasst, das heißt, wenn ihr uns bei Apple Podcast, bei Spotify und Co. folgt, ja, dann verpasst ihr natürlich auch dementsprechend nicht, wenn die nächste Folge, nämlich die erste Folge der Staffel 2, online geht. Also verpasst es nicht, jetzt hier zu folgen.
Und wir werden, und das ist jetzt spontan improvisiert und die beiden müssen es ertragen, ich will es auch zur Not selbst übernehmen, unter allen Abonnentinnen werden wir ein Weihnachtsgeschenk verlosen, das wir zukommen lassen werden. Also wer jetzt noch kein Abo hat...
Das muss aber bei Instagram dann geschehen, damit wir sehen können.
Natürlich,
ne?
Bei Instagram. Ja. Das ist sehr gut ergänzt. Da merkt man den Medienmann von uns beiden. Und wir werden ein wundervolles, ein einzigartiges. Es ist nicht nur ein Geschenk. Es ist nicht ein schnödes Buch. Es ist nicht die Lieblingssockenmarke von mir oder so. Weil ihr wisst ja, ich trage immer gerne bunte Socken. Sondern es wird ein Paket sein der Freude, der Liebe, der Begeisterung. Es wird etwas Persönliches drin liegen. Etwas Selbstgemachtes, etwas Gekauftes. Es wird eingepackt werden. Jeder wird ein Teil dieses Paketes packen. Und ich würde selbst am liebsten mitmachen und hier aussteigen aus der Staffel, was ich aber nicht tue. Also das nur als kleiner Vorgeschmack auf dieses wundervolle, einzigartige, einmalige Umme-Präsent zum Fest des Heiligen, was auch immer.
Jawohl. Prima.
So, finde ich gut. Dann sagen wir mal auf ein frohes Wiedersehen
und wiederhören
hören in diesem Jahr noch. So viel können wir verraten,
natürlich,
oder? Also dieses Jahr auf jeden Fall. Und ja, bis dahin habt noch einen guten Restsommer. Vielleicht scheint ja auch nochmal die Sonne. Und dann egal.
Ende. Umme Ende.
Meine Güte, wir haben mal 1,30. Ja, gut, für die letzte Folge ist das ja auch angemessen.
Das war Nix für Umme. Eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.